Wir sind in der Offenbarung und Kapitel 22 und wir werden wahrscheinlich in diesem Kapitel hängen bleiben für einige Wochen. Wir überlassen es Jörg mal, ein neues Buch anzufangen. Und in Kapitel 22 ist eine ganze Menge drin. Wenn wir so Vers für Vers, für Kapitel betrachten, dann müssen wir schon eine ganze Menge überfliegen. Wir lassen viel aus. Geht ja gar nicht. Begeistert sagen die Jünger, und wenn der Himmel aus Papyrus wäre und die Meere aus Tinte, so würde das nicht ausreichen. Deine Herrlichkeit, deine Macht, deine Weisheit, deine Kraft zu beschreiben. Du bist unbeschreiblich groß. Du bist so groß, dass wir dich nicht begreifen. Wir können Gott nicht ganz begreifen für dich. Und für mich ist es wichtig, dass wir von ihm ergriffen sind. Dass er uns in Griff hat. Süster weiß, wie schön das ist, ein Mann zu haben, der von Gott in Griff gehalten wird. Hoffentlich. Und ich will anfangen mit Inhalt eines Gebets, was gerade gesprochen wurde, weil es unser Thema heute Morgen ist. O welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn auf uns Menschen bezogen, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer kann es kapieren, seine Größe? Wer kann ihn begreifen? Oder, und es gibt ganz Schlaue heutzutage, auch innerhalb der Kirche, die meinen, sie seien Gottes Ratgeber. Sie wissen es besser. Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm zuvor was gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Gibt es irgendwas Gutes in dein Leben, was du nicht von Gott bekommen hättest? Ich kann es für mich sagen. Nein. Alles Gute kommt von Gott. Und dann schließt er mit, denn von ihm und durch ihm und zu ihm hin sind alle Dinge. Alle sichtbare Dinge, alle unsichtbare Dinge sind da, um Christus, um Jesus zu verherrlichen. Und ich hoffe, dass durch Gottes Gnade heute Morgen, ich zuerst und auch aber du, dass wir zusammen begreifen, wie groß und wie herrlich es ist. Und je mehr die Gemeinde begreift, wie groß und wie herrlich er ist, wie groß und wie stark er ist, je besser kann die Gemeinde anbeten. Ich muss es begreifen, ich muss davon ergriffen sein. Es muss aus meinem Innersten kommen, Anbetung. Jesus hat gesagt, ich bete mich an, hier, blablabla. Mit dem Mund, mit der Zunge, mit den Lippen. Preisen Sie mich. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Vom Herzen soll es kommen. Wie geht es dir, wenn du da stehst? Ich weiß, dass das Anliegen, zum Beispiel, leider heute Morgen waren es nur Brüder, es fehlte doch was, oder? Das Schönste, was Gott uns gegeben hat, das sah wie eine Brüdergemeinde aus hier vorne. Aber wir sind auch eine Schwestergemeinde. Aber durch äußere Umstände war das so, dass, und sie fehlen uns, aber, oder Jungs. Männerfrühstück, das ist ganz schön so, wenn wir untern, aber es fehlt uns doch das Wichtigste, das Geschenk, die Gabe, alle Gaben. Geschenk ist zu platt, mit dem Gott uns reich macht, als Männer unsere Frauen. Ich habe den Faden verloren, aber bin immer noch begeistert von meinen Frauen. Die eine und meine Schwestern. Johannes sieht dies, die Herrlichkeit Gottes, und das haben wir jetzt vor 2 Wochen gesehen. Ende der Offenbarung. Gott hat diese Schleier genommen und die Sache enthüllt, die Dinge offenbart uns. Und wir werden sehen, nächste Woche wahrscheinlich, gerade wir in der Endzeit, diese Dinge, die für Daniel verschlossen waren, sind für uns in der Endzeit offenbar. Dann ist es 11:55 und wir müssen es wissen. Dass der Zug bald abfährt. Wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Wir haben letzte Woche der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nicht nur Show. Es ist nicht ein Happening. Der Heilige Geist ist Kraft. Die Buchstabe muss Kraft bekommen. Und diese Kraft ist in und durch den Heiligen Geist alleine zu finden. Das ist ein Fehler, dass viele Anti-Pfingstler, Anti-Charismatiker machen. Sie sehen vieles, was ihnen nicht gefällt, und sie schütten die Wanne mit dem Baby oder Baby mit der Wanne aus. Weil es in ihre Kultur nicht hineinpasst. Weil sie negative Erfahrungen gehabt haben, haben wir alle, überall. Habe ich in eine Pfingstgemeinde und habe ich in eine Brudergemeinde. Den Heiligen Geist brauchen wir, du und ich, und zwar bitter nötig. Und es ist der Heilige Geist, der uns diese Herrlichkeit vermittelt. Warum? Es übersteigt unser Verstand. Wir brauchen da ein Hilfsmittel. Es ist wie eine Brille. Ich kann ohne meine Brille euch sehen. Gerade so, verschwommen, aber mit Brille sehe ich euch so klar und deutlich. Ich kann sogar hineinschauen in euer Herzen. Nur Spaß. Der Heilige Geist ist eine Brille, der hilft uns, Gott zu sehen, wie er ist. Der ist Kraft für mein, bezogen auf meine Person, Pups, Hirn. Das reicht nicht aus. Der ist aber nicht nur Kraft für meinen Verstand, dass ich die Dinge erkenne, sondern der ist auch Kraft für mich, dass ich sie tue. Beides. Verstehen und tun. Gesegnet sind diejenigen, die da tun. Nicht nur Kraft für meinen Verstand, sondern dass ich diese Dinge tue. Denn ich bin zu Christus gekommen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Ich wusste, was richtig war, konnte es aber nicht tun. Fromm erzogen. Morgens, mittags, abends, Bibelstunde. 3 Gottesdienste am Sonntag. Am Ende bin ich freiwillig hingegangen. Wegen den Mädchen. Das hat nichts gebracht. Damals, klar, bringt all dem, was ich damals gehört habe, Frucht heute. Aber ich war nicht aus dem Geist geboren, nicht vom Geist erleuchtet, nicht vom Geist getrieben, nicht vom Geist gekräftigt. Und das ist die Apostelgeschichte. Er wird kommen und euch stark machen. Er ist die Kraft. Also ist es nicht nur für unser Verstand, sondern für unser Tun. Und wenn wir das nicht haben für unser Tun, laufen wir rum, doch belastet werde ich. Ich weiß, was richtig ist. Ich kann es nicht tun. Ich schaffe es nicht. Das ist eine meiner Hauptgebete. Herr, ich kann nicht. Schenk du mir Kraft. Ich will dranbleiben. Ich will das, was ich angefangen habe, dir gegenüber in der Nachfolge, halt mein Dienst in der Gemeinde. Herr, ich will das zu Ende führen und ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht mir oft so, dir auch, in deine Verantwortung im Hauskreis, in deine Verantwortung bei den Frauen, in der Anbetung, in dein Dienst, in der Gemeinde, im Café. Oh ja, es gibt einige Frauen, die könnten uns ein Lied schreiben vom Dienst im Café. Männer und Frauen von Wischen und Blumen gießen und Kaffeetassen scheuern und Rechnungen schreiben. Wenn die anderen alle zu Hause vor der Kiste sitzen, so fühlt man sich. Das ist zwar total daneben, aber, ne? Und Eurovision Song Contest gucken und damit in die Anbetung mit hineingezogen werden. Anbetung ist unser Thema. Das geht alles nicht ohne den Heiligen Geist. Die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes durch den Heiligen Geist, Apostelgeschichte, ganz klar. Ihr sollt gehen und warten und es wird Kraft kommen. Kraft ist doch jetzt Energie, oder? Und jetzt, wenn ich schnell Energie beschreiben sollte, sage ich Feuer. Oder die ersten Züge. Wo kam die Kraft? Aus dem Feuer hin drin. Immer wieder Kohle und Wasser drauf. Kohle und Wasser drauf. Und aus diesem Feuer entsteht eine Dynamik. Und so zieht diese kleine Lok so ein Schwanz hinterher, so lang wie eine Schlange. Haben Sie die Züge in Australien gesehen? Wahnsinnig, oder? Mann. sehen unsere längsten wie eine Straßenbahn aus. Diese Kraft, die brauchst du in der Familie, Papa, Mama, zu Hause, wenn du dich alleine fühlst und von deinem Mann sogar im Stich gelassen, du brauchst diese Kraft. So haben wir die Herrlichkeit gesehen und letzte Woche zu Pfingsten die Kraft des Heiligen Geistes. Die Gaben kommen dazu, aber darüber reden wir doch schon genug, oder? Die Kraft wird sichtbar und ich habe nicht nur die Geistesgaben, sondern das Zeugnis der Gegenwart des Heiligen Geistes in mir, in der Kraft, wo ich demütig und geduldig und warmherzig bin, wo ich weitherzig bin, nicht liberal, weitherzig bin in meine Liebe und Zuneigung und Verständnis für andere. Das ist ein Zeugnis. Wenn du so eine Frau oder einen Typ in der Gemeinde triffst, die barmherzig, geduldig ist und sich immer fügt und immer beugt, das ist kein Schlappschwanz, das ist ein Weib. Das ist eine Frau. Denn die Kraft kommt nicht vom Menschen. Solch eine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, hat ja die Natur, den Charakter Gottes. Und das ist, was ist denn Gott? Gott, du bist die Bibel voll. Am meisten spricht sie über Gott als der barmherzige Gott. Aber wir sind ja so gesetzlich, oder? Und meinen, wir hätten den Heiligen Geist. Wir schließen so viele aus. Wir wissen alles besser. Und meinen, wir hätten den Heiligen Geist. Nein, nein. Es kann sein, dass du ihn hast, aber du brauchst mehr davon, dass diese Dinge, diese Haltung, die zum Wesen Gottes gehören, denn du sollst ja den Wesen Gottes widerspiegeln. Du und ich müssen wir sein wie Jesus. Das schreibt uns Paulus. Er will uns umgestalten in dem Ebenbild Christi. Das Ebenbild Christi. So haben wir die Herrlichkeit, die Kraft. Und heute geht das in dem Ganzen. Nun hat Johannes in der Offenbarung über 21 Kapiteln hinweg versucht, uns die Herrlichkeit und die Kraft Gottes zu erklären. Und er findet manchmal keine Worte, es zu beschreiben. Und jetzt am Ende, wo er so hineingesogen worden ist, wo Gott ihm herausgeholt hat und sich auf diese Weise offenbart hat, prophetisch für die Zukunft der Gemeinde. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Dinge für uns aufgeschlossen werden, dass wir wissen, was auf uns zukommt jetzt in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren, wenn es so lange dauern sollte. Wir müssen es wissen. Und Gott will es uns vermitteln. Gott will, dass wir die Offenbarung verstehen. Und gesegnet am Anfang sind all diejenigen, die da drin lesen und es behalten. Und am Ende nochmal gesegnet sind die. Jetzt geht es aber um die Herrlichkeit Gottes. Und Johannes ist da. Und der dreht durch, der Junge. Das, was hier geschrieben ist, ist versiegelt. Das ist das Wort Gottes. Es ist zuverlässig. Aber selber, sein Leben, er selbst, als kleiner Mensch, alter Mann auch schon, ne, dreht durch in die Herrlichkeit Gottes. Weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Weiß nicht mehr, was Männchen und Weibchen ist. Weiß gar nicht mehr, was Gott ist und Engel. Steht geschrieben. Lass uns mal lesen. Vers 6 von 22. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, also Gott ist zuverlässig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seine Engel gesandt, zu zeigen seine Knechten, was bald geschehen muss, zu zeigen. Komm hier, Johannes, ich mache eine Tür auf und ich zeige dir das mal. Etwas, was du noch gar nicht begriffen hast. Dinge, die du nicht kapiert hast. Dinge, die Menschenverstand noch nie begriffen haben, die offenbare ich dir jetzt. Siehe, ich komme bald. Das ist doch das Schönste für uns, ha? Als Braut. Wie oft in der Gemeinde? Wie ein Jahr hatten wir 14 oder 15 Hochzeiten in der Gemeinde. Und ich, wenn ich sehe da, na, wie die Bräutigam oder der Braut wartet. Manchmal wird es knapp. Ich habe das erlebt, dass sie es mit 20 Minuten überzogen haben. Der eine wartete und der andere war. Wir haben gebetet, Herr, umgebe, bewahr, na, führ ihm sicher herher. Ich glaube das nicht, dass er nicht kommt. Der kommt gewiss, Schnuckiputz. Mach dir keine Sorgen. Er kommt bald und wir haben gesehen, was bald bedeutet. Und wenn nicht, kauf dir ruhig. CD von letzte Woche. Siehe, ich komme bald. Selig ist, gesegnet ist derjenige, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Nicht nur hört, kennt ihr das? Bewahrt. Mir geht es oft so. Ja, Jörg hat die letzte Woche gepredigt und da fragt mir die Person, mit dem ich mich gerade unterhalte, ja, worüber hat er gepredigt? Oh Mensch, das bloß noch wusste. Scheiße. Hoffentlich. Oh, und Jörg sitzt, ne, neben mir und die Frage kommt von gegenüber. Ich denke, oh Herr Jesus, offenbare dich jetzt. Ja, der hat gepredigt, Gott ist groß. Wir müssen diese Dinge bewahren, die müssen bleiben, das sind Schätze. Das ist ein Schatz mittendrin im Feld. Bist du bereit, alles andere herzugeben, um dieses Schatz zu besitzen? Wenn du es haben willst, bedeutet das alles. Ohne alles zu geben, kriegst du deinen Schatz nicht. Das hat mir meine Frau gesagt vor Jahren. Wenn du dich ganz hingibst, bin ich dein Schatz. Und bei Gott ist es genauso. Der ist genauso sehr dein Schatz, wie du dich hingibst. Und wahre Anbetung, lass uns doch dorthin kommen, ist was? Ein gottgeweihtes Leben, nicht tot. Leben. Das ist wahre Anbetung. Und das, was wir heute Morgen machen, das ist ein Zehntel. Vollkommen erheben. Das begeistert Gott, das ist Anbetung. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Okay, diese Herrlichkeit, diese Kraft. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder. Kann ich auch verstehen. Das haut uns um manchmal. Oder kennst du solche Erlebnisse, wo du in der Bibel liest und im Gebet bist und sagst, Herr, offenbare du dich. Und er spricht zu dir ein Wort und du denkst, wow. Kennst du das? Wenn nicht, streck dich danach aus. Ich sage nicht, das ist Normalität, aber ich glaube, dass Gott uns diese Dinge schenkt, um uns zu ermutigen. Auf diesen langen, steilen, auf diesen engen Pfad schenkt dir diese Dinge zwischendurch. Das ist nicht Alltag, aber es gehört dazu, zu meiner lebendigen Beziehung zu Gott, dass er mich ab und zu anrührt und sagt, du bist mein Sohn. Ich habe dich bei Namen gerufen. Du bist mein. Und dann schließen sich Wunder auf. Wir fangen an, die Dinge zu sehen, ja, nicht so wie Gott, aber zumindest mit einem erweiterten, nicht ausgelöschten Verstand, aber erweitert, er baut auf. Er widerspricht nicht unser Verstand. Er widerspricht nicht Logik, aber er ist mehr. Und deswegen kann man das anhand der Bibel prüfen, weil es das ist, was in der Bibel ist und noch eins drauf. Aber er offenbart sich nicht auf eine Weise, die nicht in der Bibel steht. Das würde das Wort Gottes widersprechen. Denn wir könnten ihn dann nicht mehr prüfen. Und uns wird gesagt, prüfet alles. Dazu kommen wir heute Morgen noch. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen habe, fiel ich nieder, um anzubeten, zu den Füßen des Engels. Es fängt schon das Problem an. Ne? ein Geist deiner Wahrheit. Hey, du liebe Geschlagene, Einsame, Missbrauchte, jüdische Frau, halbjüdisch. Ich will dir helfen, dass du das tust, wonach du geboren bist. Ich habe dich geschaffen dazu, du wirst lernen, Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Deine Sehnsucht wird sich hier heute erfüllen. Und sie rast da von den Brunnen weg und bekehrt den ganzen Dorf. Und weil Vergebung da ist, schämt sie sich nicht diesen Männern, die da stehen und mit dem Finger zeigen. Hier Johannes aber, er will Gott anbeten, aber er macht es falsch. Kennst du das? Wir wollen das, oh Herr, ich hab dich so lieb. Ich will das auch ganz genau machen, wie du willst. Mach dir keine Sorgen, das wird nicht klappen. Mehr oder weniger, ja. Wisst ihr, wir sind wie kleine Kinder. Sitzen auf dem Fußboden. Was machst du da? Mama, ich mach dir ein Geschenk. Ja, das ist doch, oder? Und sie sagen, guck mal, Mama, habe ich für dich gemacht. Denkst du, oh Schreck, ist das schön, Schätze. Das ist so schön. Was ist denn das? Was ist das? Ja, ich wollte dir erklären, wie das war mit der Evolution. Aha, hier ist er. Er will Gott anbeten. Aber hey, wir schaffen das nicht. Aber mach dir keine Sorgen. Wir sind seine Kinder. Wieder zurück zum Bild. Er nimmt das an und freut sich. Warum? Er sucht nicht nach Vollkommenheit bei dir oder bei mir, sondern er sucht nach Liebe, sage ich dir. Und nicht nach Vollkommenheit. Er will nur Liebe. Es gibt etwas, was wir einander schulden hier heute Morgen, jeder von uns, ohne Ausnahmen. Und auch Gott, und das ist die Liebe. Und das wird so bleiben. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deine Brüder. Der Propheten, ich bin Engel, ich bin dein Diener. Habt ihr das gewusst, dass Engel unsere Diener sind, Mann? Oh, ne? Siemens, die haben viele Diener, viele Sklaven. Das sind aber nur Menschen. Ich habe Diener, da sind Engel. Stell dir das mal vor. Das ist doch toll, oder? Wenn unsere Tochter da mit ihrem Fahrrad durch die Wälder fährt, um eine Familie zu besuchen, was beten wir, Gabi und ich? Und ich, das ist kein Hirngespinst, das ist ein Gebet, das Gott erhört. Bewahre nicht nur unsere Tochter vor dem Bösen, sondern umgebe du sie mit deinen Engeln. Das darfst du machen. Für deinen Mann, für deine Frau. Für deinen Mann, der abends durch den Steintor fahren muss, um etwas auszuliefern. Herr, bewahre du ihn mit deinen Engeln. Halte du ihn rein. Es bedarf eine übernatürliche Kraft. Und Engel sind ja für uns übernatürlich, unsichtbar. Aber dennoch sind sie unsere Diener. Geht's uns nicht gut? Wie viele Engel hast du? Ich weiß es nicht für mich. Ich weiß, ich habe 5 Bengel. Aber Engel, naja, ich schätze, ich brauche einige mehr. Und er spricht zu mir, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deine Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte deines Buches, Bete Gott an. Du sollst deinen Herrn Gott anbeten und ihm als erste Gebot hier. Es ist geblieben, es war bei Mose so. Anfang
Genesis war es, Exodus, dankeschön, war es da und jetzt ist es immer noch da. Das verändert sich nicht, das Wort Gottes. Das sind, na ja, wenn man das prophetisch sieht und einbinden, könnten das ja 6.000 bis 7.000 Jahre sein, die da vergangen sind. Und es ist geblieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und dienen und lieben vom ganzen Herzen. Das ist noch so in der Offenbarung, es hat sich nichts verändert. Gott ist in dem Sinn altmodisch, obwohl er jeden Tag neu ist. Wir beten an, und das Thema haben wir oft gehabt. Wir beten doch an, weil wir geschaffen sind als Anbeter. Du kommst da nicht raus. Du wirst irgendwas anbeten. Du meinst vielleicht, dein Haupttrieb ist Sex, du hast dich geirrt. Haupttrieb, von Gott gegebener Trieb, ist anzubeten. Du musst anbeten. Und ich manche den Männern in der Gemeinde frage, ja, wie geht's deiner Frau? Oh, Peter. Mann, das ist immer so bei den Männern in der Gemeinde. Frauen, dass ihr das alle wisst. Die ist ja so schön. Die ist ja so gut. Die ist ja so treu. Die ist ja so demütig. Oh, meine Frau. Und dann fällt die Anbetung schon an. Wisst ihr? Wir sind es. Wir sind es. Wir werden anbeten. Unsere Kinder, da haben wir es nicht schwer. Aber meine Kinder, na, was die alles können, ich kann das nicht mehr hören. Manchmal habe ich gesagt, hör auf. Ein Onkel von mir, ein Freund von meinem Vater, hat gesagt, die da, bis sie sich bekehrt haben, sind alle kleine Teufel. Das ist hart, aber nicht unbiblisch. Wir beten an. Gestern Abend war ein Anbetungsseminar. Wo war das jetzt? Erste, ne? In Oslo. Die ganze Welt hat die kleine Lena, ne? Angebetet. Ja, aber das sind ja die Heiden. Sowas machen wir nicht. Wir lachen drüber und schauen drauf herab. Okay? Weil wir ja gläubig sind. Wir beten Gott an in Geist und in der Wahrheit. Wir sind da in großer Gefahr. Idea ist jetzt dran. Spektrum. Ja. Spektrum. Nee, es ist mit T. Das wird hier mit T. Ja, ich bin von anderswoher, deswegen verwechsel ich das immer. Deswegen sehen die Pastoren alle so aus, weil sie Spektrum kaufen. Ihr sollt nicht immer so lachen, das ist eine ernste Sache hier heute Morgen. Ihr kriegt noch euer Fett weg. Ihr wisst, wie sehr unsere Ex, wie ich persönlich, ihr seid alle Zeugen, wie sehr ich unsere Bischofin achte, respektiere, schätze und mich zu ihr stelle. Ich rede von ein allgemein menschliches Problem, das sich in ihr Leben offenbart. Aber wenn ihr bei mir hineinschauen würdet und so kritisch wären wie dieser, im rechten Sinn kritisch, ist es positiv, ist es gut, ist es wahrhaftig kritisch, würde ich noch schlechter abschneiden. Darum geht es mir nicht, okay? Ich lese, Zwischenruf, der Star des Kirchentages, die heilige Margot von Hannover. Zynisch, ne? Ich dachte nur, die Briten könnten zynisch sein, aber Mann, die ist hammerhart. Von drei Stichwörtern war der zweite ökumenische Kirchentag in München geprägt. Käsmann, Missbrauch, Ökumene. Der große Star des ersten ökumenischen Kirchentags vor 7 Jahren war der Dalai Lama. Beim jetzigen Christentreffen war es die frühere EKD-Ratsvorsitzende und hannoversche Landesbischof Margot Käsmann. 2003 jubelten 20.000 Menschen den geistlichen Oberhaupt des tibetischen Buddhismus in der Berliner Waldbühne zu. Wir reden von den Katholiken und wie sie den Papst anbeten. Wenigstens der Papst. Und kein Buddhist. Wir müssen sehr nüchtern sein und uns prüfen und prüfen lassen. Kritik kann so gut sein. Kritik in dein Leben ist so wichtig. Kauf dir die Kassette, ich glaube, oder CD von letzte Woche oder vorletzte Woche. Ein Christ, der Kritik nicht verkraftet, wird sich nie entwickeln. Erlöst, aber verkümmern. Jubelten 20.000 Menschen den geistlichen Oberhaupt des tibetischen Buddhismus in der Berliner Waldbühne zu. Noch weit mehr Menschen brachten der Ende Februar zurückgetretenen Theologen bei ihren 11 Auftritten in München Ovationen dar. Geistlich trennen den Dalai Lama und Margot Käßmann Welten, aber im Maß der Verehrung des Kirchenpublikums ähneln, help me, my pronunciation, sehr. Ich mache noch einen Sprung. Bedenklich ist, dass Käßmann zu einer Art heiligen Margot von Hannover erhoben wird. Von Massen bei ihren Auftritten umringt, wurde fast jede ihrer Äußerungen auf auch relativ banale frenetisch beklatscht. Und Käßmann, wer könnte es nicht nachempfinden, genoss die Ovation. Aber hier lauert, und das ist unser Thema, okay, eine Gefahr. Es hat noch nie ein Menschen gut getan, zu Ikone zu werden. Drehen durch. Es ist ein Schutz für dich und für mich, dass Gott sagt, betet mich an und nur mich und mich allein. Das ist für dich, es ist nicht gegen dich, es ist keine Konkurrenz. Mach dir keine Sorgen. Du bist sowieso keine Konkurrenz für Gott. Er sitzt da und lacht über seine Feinde und Konkurrenten. Psalm 2, ist doch ein Witz. Ohne Bedeutung für Gott. Das ist es nicht. Er schützt uns. Und ey, du hast das doch schon gespürt, oder? Benny betete für die Anbetung und betet für unsere Schwestern und Brüder. Das ist eine schwere Aufgabe, hier morgens anzubeten. Auch zu verkündigen, hier unten den Mund aufzumachen. Denn ihr habt das gemerkt, überall, ne? Die Kabeln, die verkabeln. Betet für Willi, für die Anlage. Ich glaube, hier sind geistliche, wie heißen diese kleine Tierchen, die sich reinschleichen, Uwe, in unser Motor und die ganzen Marder. Hier sind geistliche Marder. Und wir müssen beten füreinander. Es ist ein geistlicher Kampf. Betet für Willi in seinen Dienst, für Achim. Sie stehen auch im Licht hier vorne als junge Männer. Betet dafür, dass sie sich nichts einbilden. Oder mein Sie-Seins. Oder wenn Gott auch auf besondere Weise wirkt in unsere Mitte, in der Anbetung, dass man denkt, Alter, hast du gut gemacht. Ich bin ja auch schließlich, gebe mein Opfer. Ich habe eine Kranke im Krankenhaus besucht letzte Woche und ich habe dies. Es ist ja kein Wunder, dass Gott meinen Dienst segnet. Ich bin ja so gut. Und gerade wenn du angebetet wirst, wie Johannes, drehe ich durch und dreht meine Schwester Käßmann durch. Und plötzlich ist alles Käse. Dann sagt sie Dinge, die völlig unlogisch sind. Für jemanden, der bibelgläubig ist, unglücklich war auch ihre Aussage, die Antibabypille sei ein Geschenk Gottes.
Darüber können wir lange philosophieren. Und ich habe viele Stunden verbracht, ich selbst persönlich, in dieser Entwicklung, die ich als Ehemann mit meiner Frau durchgegangen bin. Meine Frau ist ja so fruchtbar. Sie wurde schwanger, als ich sie aus Indien angerufen habe. Da habe ich schon über die Antibabypille nachgedacht. Ja, ja, hab ja schon 7 und bin 66. Was soll ich jetzt noch mit mehr Kindern? Geht sowieso nicht mehr. Doch, hey, ich muss dann denken, da ist einer meiner Vorväter. Der war schon Huni und hat, na ja, und sein Schnuckiputz auch. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Aber zurück zu Käsmann. Wie kann etwas ein Geschenk Gottes sein? Das ist tolle Logik hier. Die Antworten sind schlicht, aber präzise. Wie kann etwas ein Geschenk Gottes sein, dass das Entstehen des größten Geschenkes Gottes, nämlich eines Menschen, verhindert? Seht ihr, so kommen wir, so schnell werden wir hineinverführt in der Anbetung. Wir sollten niemals, das ist eine feine Schwester, wir haben sie lieb. Wir stellen sie uns zu ihr, aber wir beten sie nicht an. Und der Engel sagt, Johannes, bitte mach das nicht. Das ist so gefährliches Geschäft. Das gilt für einen. Und nicht einmal der Heilige Geist. Auch Jesus, was hat er gesagt, dass er hier Mensch war? Er hat gesagt, mach das bitte nicht. Was sagt Gott über den Heiligen Geist? Wozu ist er da? Dass der Sohn verherrlicht wird. Gott verherrlicht sich nicht selbst in dem Sinn. Der Heilige Geist tut es. Naja, diese ganze Sache mit der Dreieinigkeit ist kompliziert und du hast das gedanklich bereits schon vielleicht relativiert, aber wir lassen das erstmal stehen hier. Menschenanbetung ist gefährlich. Es ist sogar teuflisch. Wir werden zu Animisten letzten Endes, oder? Wir beten die Schöpfung an und nicht den Schöpfer. So nennen wir uns Christen und haben wir die Leute, die wir anbeten. Stell mal vor, ich bringe meinen Wagen zu Uwe, was ich ja öfters tue. Ich fahre ja Toyota. Ich brauche einen Dauerschlosser. Alleine wegen Gaspedal. Und er repariert das. Er forscht da 3 Wochen. Die Rechnung sieht zumindest so aus, als ob er 3 Wochen geforscht hätte. Ich krieg's zurück, ich krieg mein Fett zurück. Also, und er hat Tag und Nacht nicht geschlafen. Er hat überlegt, was könnte das sein? Sein Auto hat nämlich kein Gaspedal. Und er ruft mir, Peter, stell dir vor, alles klar, ich habe den Fehler gefunden. Kannst deinen Wagen abholen? Und ich komme hin und er sagt, hey, Uwe, was ist denn das gewesen? Sag ich dir nicht. Ich habe so lange, ich habe geschwitzt, ich habe Nächte nicht geschlafen. Ja, komm, Uwe, erzähl mir mal. Und er holt dann da so ein kleines Teilchen raus und sagt, hier, das ist es gewesen. Oh, ich bin so dankbar, dass mein Wagen wird. Ich gehe schon 2 Wochen zu Fuß zur Arbeit. Meine Kinder schicke ich zu Fuß zur Schule. Und meine Frau muss zu Aldi mit 10 Plastiktüten, Woche für Woche. Zu Fuß von Gärden nach Norden. Und ich sage, Ersatzteil, ich bin dir so dankbar. Du alte Schraube, ich bin dir... Wem gilt da den Dank? Doch unser Uwe, oder? Er hat repariert. Er hat geschaffen. Seine ist die Herrlichkeit, seine ist die Kraft intellektuell. Und auch in der Tat,
Wem beten wir hier an, Geschwister? Das Anbetungsteam. Nee. Wir haben unsere Lieblinge, oder? Oh nee, der schon wieder. Wir sollen Menschen nicht anbeten. Wir sollen aber auch nicht verführen. Das gehört alles dazu, andere, dass sie uns anbeten. Und Paulus thematisiert es immer wieder in seinen Briefen. Warum? Weil wir dazu bestimmt sind, anzubeten, und er kennt die Gefahren in der Gemeinde. Ich bin von Paulus, ich bin von, wie die alle damals hießen, habe ich im Moment vergessen, Apollos. Nee. Und manchmal sind diese Apollos selber schuld. Die ziehen sich so an, die bewegen sich. Die gehen und studieren Theologie und werden Pastorinnen, die erhabenen Bibelschulen, und treten auf mit ihren Bibeln schon. Ne? Und das geht ab. Rhetorisch begabt. Aber wer wird da verherrlicht? Pastor, ich muss mit dir reden. Pastor, ich muss mit dir beten. Nee, geh und bete da mit Schwester, mit Bruder. Warum sollte ich mit dir beten? Bete ich denn anders? Bin ich anders vor Gott? Jeder hat seine Gaben. Ey, da gibt es viel Betere als ich. Ich rede gern und viel, aber geistliche Leute, die beten können und Vollmacht haben im Gebet, da sucht ihr andere. Die sind mehr als ich. Hey, das sind die Antwort, die wir der Gemeinde geben müssen. Aber nee, es muss immer der Pastor ist. Und wenn es nicht der Pastor ist, der ins Krankenhaus kommt, bin krank gewesen, im Krankenhaus, Pastor ist nicht gekommen, Blumen habe ich auch nicht gekriegt. Nee, wo ist denn deine Schwester leer? Wir dienen doch einander hier, oder? Und es gibt eine Gabe der Gastfreundschaft, das gehört dazu, bitte. Liebe Männer und Frauen, besucht doch eure Geschwister, wenn sie alleine sind, ruft an, wenn sie nicht in Gottesdienst sind. Wir sind ein Leib. Und das ganze Leib ist nicht so ein Finger. Ich will euch hier herausfordern heute Morgen, auch wenn ihr nächsten Sonntag nicht kommt. Aber wir verführen allein ein System. Der Pastor, der sitzt da oben, oder? Reverend. Most reverend. Very most, most high reverend. Paulus sagte, sucht mich. Ich bin unterm Tisch, ich sitze auf dem Boden. Ich bin der Niedrigste, der Letzte von allen. Ich sehe das nicht in diesen Männern und Frauen. Und wie unsere liebe Schwester werden, ne, wir werden verführt. Regelrecht. Lass dich nicht verführen, Menschen anzubeten. Ich lese ein paar Verse, die ich mir hier notiert habe. Paulus sagt, rühme dich nicht. Das ist nicht für diejenigen, die jetzt die Anbetung suchen, sondern die selber auch angebetet werden wollen, die diese Lust haben, dass andere sie anbeten, diesen Verlangen, und das haben wir doch alle, oder? Gesehen zu werden, im Mittelpunkt zu stehen. Und wenn es nicht ich bin, dann wenigstens meine Kinder. Aber wir müssen immer im Mittelpunkt stehen, immer im Gespräch, immer mittendrin. Sonst sind wir nicht glücklich. Ich sage, wer so drauf ist, das muss ich mir sehr sagen, ist arm. Der hat die Liebe und Zuneigung Gottes nie begriffen. Der ist nicht satt, der ist immer noch hungrig, der ist auf der Suche. Und Gott wird uns führen dorthin, wo wir sein. Wer erfüllt und reich ist, braucht es nicht. Was erfüllt mich? Dass er mich geliebt hat. Bin ich so satt, da bin ich so satt. Da ist mir alles andere egal. Da fürchte ich mich vor nichts, denn die Liebe treibt alle Angst aus. Ich brauche es nicht, wenn wir da sind. Aber wir sind ja nicht immer da, oder? Liebe Schwester, lieber Bruder. Ich zumindest nicht. Es schwankt sehr.
Ich möchte immer da sein und der Tag wird da kommen. Aber das ist noch nicht. Entweder beten wir an als Menschen, das ist Humanismus, wenn wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Oder wir lieben das, geehrt zu werden. Rühme dich nicht, sagt Paulus. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, ich füge hinzu, mein lieber Bruder, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Und in denselben Versen sagt er, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Das ist für mich wunderbar. Ich denke an einen Baum. Wisst ihr, warum sollte ich einen Baum anbeten? Wir werden verführt, weil der Baum verherrlicht sich außerhalb der Erde, über die Erde. Aber das Wesentliche in einem gesunden Baum, der steht im Sturm, im Hurrikan immer noch dasteht, wo die Häuser platt gemacht wurden und die Autos durch die Gegend geflogen sind und im nächsten Dorf gelandet, steht dieser Baum noch. Warum? Die Wurzeln. 2/3 des Baumes eines starken sind unter der Erde. Ja, sonst steht der Baum nicht. Aber wir sind wie Pilze. Wir haben eine Gemeinde, so eine Pilze. Kaktus. Zumindest habe ich bis gestern geglaubt, das ist ein Kaktus. Mir wurde in der Gärtnerei erklärt, ist kein Kaktus. Sie hat mir erzählt, wie dieser Kaktus heißt. Aber ich habe es nicht behalten. Auf jeden Fall. Das Ding musst du umtopfen. Das steht so auf, wie viel Grad sind das jetzt? 45 Grad. Schon einige Monate. Und ich denke, nee. Und das sieht trockener und trockener aus. Und ich denke, nee, ich will dieser Baum retten. Mein Freund, der Baum soll leben. Dann hole ich mir einen Topf und Erde, die richtige Erde. Bin zu Fachmann gefahren, eine Gärtnerei und nicht bei Aldi was geholt. Und nun bin ich dabei, das Ding, Topf raus, vorbereitet, Erde rein und so. Und dann versuche ich ganz vorsichtig um diesen Kaktus herum, die Erde zu lockern, und ich ziehe dran und denke, oh, das geht aber schnell hier. Und das Ding ist so lang, könnt ihr sehen, es steht in der Gemeinde heute. Da sind 3 kleine Würzelchen drin. Ich denke, jetzt weiß ich, was das ist. Das sind Pilze. Pilze sehen auch nach was aus, aber Wurzeln. Da sind Wurzelpfrümpfte. Die haben gar keine Wurzeln. Im Wald machst du Tick, du merkst das gar nicht. Ne? Und deine Mutti, die ja die Natur anbetet, schimpft mit dir. Guck mal, du machst die Pilze kaputt, Junge. Mama, habe ich doch gar nicht gemerkt. Wir haben ja auch keine Wurzel. Die kannst du umpusten, die Dinge. Ey, rühme dich die Wurzel. Wer ist denn die Wurzel hier? Ha? Christus doch. In ihm sind wir gegründet und verwurzelt. Er ist das. Paulus blickt das und sagt, mach das nicht. Und er im dritten Kapitel in denselben Brief an den Römern sagt er, nachdem er 3 Kapitel lang gerungen hat, um es deutlich zu machen, dass wir arme, kleine Sünder sind, von Gott geliebt, aber arme, kleine Sünder, begnadet, aber arme, kleine Sünder, sagt er, wo bleibt nun das Rühmen? Wo bleibt nur das Rühmen? Er sagt, könnt ihr nachschlagen, es ist ausgeschlossen. Seht ihr, uns gebührt kein Ruhm, keine Ehre. Such die nicht. Suche Gott. Und du wirst merken, wenn du ihm sein Ruhm suchst, wirst du so erquickt, so erfüllt,
dass du das gar nicht mehr brauchst. Warum?
Weil wir vorhin, wie vorhin gesagt, dazu bestimmt sind. Und er sagt, später schreibt er, der Jakobus, und sagt, all solches Rühmen ist böse. Käsmann, lass es nicht zu. Geschwister, macht es nicht mit dir. Liebt sie, bleibt ihr treu, achtet sie. Das ist, was sie braucht. Angebetet zu werden, das braucht sie nicht. Das tut ihr nicht gut. Und wir haben so viele Geschichten, und ich will jetzt schließen, damit wir wenigstens 2-3 Minuten haben, noch ein Lied oder vielleicht auch 2 zu singen. Lest mal die Geschichte von Herodes in Apostelgeschichte 12, Verse 18 bis 23. Herodes Agrippa. Er gab Gott die Ehre nicht, steht wirklich da. Und was passierte? Komm, wisst ihr doch alle, wurde von Würmern aufgefressen. Willst du von Würmern aufgefressen werden? Dann lass es mit Anbetung. Dann vergiss es. Willst du aber erquickt werden, so dass die Würmer die Gegenwart Gottes in dir nicht mehr ertragen und weichen müssen? Dann bete Gott an. Dazu bist du geschaffen. Ich will dir ganz kurz vor der Anbetung mein Lieblingspapier. Wir wissen nicht genau, wer es geschrieben hat, aber ich habe es bestimmt schon 5-mal hier im Gottesdienst vorgelesen. Ich könnte es jeden Sonntag vorlesen. Das Ding heißt Mein König. Die Bibel sagt mir, dass mein König ein 7-facher König ist. König der Juden, König Israels, König der Gerechtigkeit, Könige aller Zeiten, Könige des Himmels, König der Herrlichkeit und König aller Könige und Herr aller Herren. Er ist mein König. Ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen. Das war die Frage, die wir gestellt haben. Kennst du ihn? Wenn du ihn kennst, kannst du nicht anders, als ihm anzubeten. Je mehr ich ihn kenne, je mehr ich ihm anbeten muss. Wirklich, Geschwister, es ist so. In all meine Schwäche und Unzulänglichkeit. Gerade in der letzten Zeit bei Nöte und uns herum in der Gemeinde und in der Familie. Bitte, 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 bitte. Und der Geist Gottes sagt zu mir, hey, ich sehe deine Not, ich sehe deine Not. Bitte, 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 Gott. Ich kenne deine Not. Bete mich an. Und denke ich, Herr, hilf mir. Ich will jetzt damit anfangen. Du bist so groß und so herrlich. Du siehst alles. Dann denke ich, warum bitte ich? Er sieht doch alles. Versteht ihr mich? Klar hat Bitten seinen Platz. Aber darüber ist Danken. Und darüber ist das Sahnehäppchen. Häubchen, und das ist Anbetung, auch wenn deine Kinder krank sind. Er ist mein König, ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen. David sagt, die Himmel verkündigen seine Herrlichkeit und das Firmament seine Hände Werk. Mein König ist ein souveräner König. Kein Maß kann seine unbegrenzte Liebe fassen. Kein Teleskop dieser Erde kann seine unendliche Fürsorge sichtbar machen. Keine Barriere, seine unendlichen Segen verhindern. Macht dir keine Sorgen. Und er ist beständig in seiner Kraft, vollkommen in Aufrichtigkeit, unerschütterlich in Ewigkeit, unvergleichlich in seine Gnade, kaiserlich in seine Macht, unparteiisch in seine Barmherzigkeit. Kennst du ihn? Er ist die größte Erscheinung, die jemals den Horizont dieser Erde durchzogen hat. Er ist Gottes Sohn, der Sünder Erlösung. Er ist aufrichtig und einzigartig, unvergleichlich und beispiellos. Der höchste Gedanke der Literatur, die höchste Person in der Philosophie, das größte Problem der Kritiker. Auf der nächsten Seite in der Idee steht, die andere Bischofin von Berlin
Maria war keine Jungfrau. Das sind ja Erkenntnisse. Die soll sich am besten für sich behalten. Die Krone der Wahrheit und Spiritualität, das Wunder aller Zeiten, er ist der Superlativ alles Guten. Er ist der Einzige, der als Erlöser und Retter genügt. Ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen. Er gibt den Müden Kraft, er ist da für die, die ihn in Versuchung sind. Er leidet mit und er rettet. Er ist gegenwärtig und er hält. Er ist Gott und er starb. Er heilt die Kranken, er reinigt die Aussätzigen, er vergibt den Sünder, er befreit die Schuldigen, er erlöst die Gebundenen, er streitet für die Schwachen, er segnet die Kleinen. Da kann ich Jesus sehen. Er dient den Elenden, er achtet auf die, die alt sind, Gott sei Dank. Er vergilt den Tüchtigen und er erhebt den Sanftmütigen. Willst du erhoben werden? Ich frage mich, ob wir ihn wirklich kennen, denn mein König ist der Schlüssel alles Wissens, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Freiheit, der Weg des Friedens, die Straße der Gerechtigkeit, die Bahn der Heiligkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Kennen wir ihn wirklich? Denn sein Amt ist mannigfältig, seine Verheißungen sind sicher, sein Leben ist unübertrefflich, seine Güte kennt keine Grenzen, seine Gnade währet ewiglich, seine Liebe verändert sich nicht, sein Wort ist wahrhaftig, seine Gnade genügt, seine Herrschaft ist in Gerechtigkeit und sein Joch ist sanft und seine Last ist nicht zu schwer. Ich wünsche, ich könnte ihn euch besser beschreiben, ist das nicht schön? Er findet die Worte nicht. Ich wünschte, ich könnte ihn euch besser beschreiben, aber er ist nicht zu beschreiben. Er ist unbegreiflich, er ist unbesiegbar. Man kann ihn nicht widerstehen und aus unseren Gedanken ist er nicht zu verdrängen. Man kann ihn nicht überleben und nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ausstehen, aber sie konnten ihn auch nicht verhindern. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden und die Zeugen konnten ihre Anklage nicht in Übereinstimmung bringen. Herodes konnte ihn nicht töten, der Tod hat ihn nicht im Griff und das Grab konnte ihn nicht halten. Ja, er ist mein König und sein ist das Reich, sein ist die Macht, sein ist die Herrlichkeit für immer und immer und immer. Und immer und immer. Und wenn wir genug davon haben, dann sagen wir Amen. Wo ist solch ein Gott? Wo ist solch ein Gott? Wie du? Gott segne euch.